schöner Kunstfehler begehen. Heute das Mittelalter. Der Aderlass. Viel Spaß!
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Könnte man das sagen, dass der Aderlass im Prinzip ein sehr früher, sehr stark institutionalisierter Kunstfehler war?
Ja, und auch ein sehr effektiver. Ich glaube nicht, dass es irgendeine Methode gibt, mit der man mehr Menschen umgebracht hat als mit dem Aderlass.
Oh, also du meinst jetzt mit einer medizinischen Behandlungsmethode?
Genau, ich glaube, das Schwert könnte damals dem Aderlass noch überlegen gewesen sein. Aber der Aderlass hatte schon eine Pole Position.
Bevor wir das Ganze dann auseinandernehmen, warum das alles eine schlechte Idee ist, lass uns doch mal hineinversetzen in die Leute. Ich weiß nicht, wann man angefangen hat, ob im Mittelalter, in der Antike oder irgendwann dazwischen. Wie kam man überhaupt darauf, den Aderlass anzuwenden? Wieso erschien es den Leuten so, als ob es funktioniert? Denn das muss es ja haben. Wenn man einmal Aderlass macht, der Patient stirbt, würde man wahrscheinlich sagen, okay, ich gebe das auf.
Ja, Teil 2 ist eine gute Frage und die kann ich noch nicht beantworten, aber Teil 1 kann ich beantworten.
Okay.
Also die Medizin ist eine sehr hierarchisch denkende und traditionell denkende Wissenschaft. Und in dem Fall kann man Wissenschaft ja erstmal in Anführungsstriche setzen. Man orientierte sich an Hippokrates, an der hippokratischen Medizin, an dem hippokratischen Kanon. Und da war die Grundlage aller Erkrankungen, vielleicht mit Ausnahme von offensichtlichen Verletzungen durch äußere Einwirkungen natürlich, also ein Schwertstreich oder so, war die Ursache aller sonstigen Erkrankungen ein Ungleichgewicht der 4 Säfte. Also der Körper besteht aus, wie wir natürlich wissen, Blut, aus Schleim, aus schwarzer und aus gelber Galle.
Das wissen wir in der Tat, weil wir über die 4 Säfte schon mal in diesem Podcast gesprochen haben.
Genau. Und wenn die ins Ungleichgewicht geraten, dann wird man krank. Auf die eine oder andere Weise. Und das Krankheitsbild zeigt dann eben, in welcher Form du erkrankt bist oder an welchem Ungleichgewicht du erkrankt bist und ob du eben möglicherweise zu viel oder zu wenig schwarze oder gelbe Galle oder sowas hast.
Jetzt lass mich einmal ganz kurz sagen, ist da im Entferntesten etwas dran, dass man beim Ungleichgewicht der Säfte im Körper auch Probleme entwickelt? Ich würde jetzt erstmal sagen, intuitiv. Na klar, aber ich weiß nicht, wie du das siehst. Vielleicht sind es nicht genau diese Säfte, aber...
Also es gibt tatsächlich Krankheiten, wo du zu wenig Blut hast.
Blutarmut, aber es gibt ja auch einen Säure-Basen-Haushalt, der durcheinander geraten kann, zum Beispiel.
Ja, das stimmt, aber der hat mit diesen Flüssigkeiten in der schlichten Form nichts zu tun.
Nee, das stimmt, aber ein Ungleichgewicht an sich ist natürlich kein blöder Gedanke, so würde ich es erstmal
sagen. Ja, das könnte man sagen, aber natürlich kannte man zum Beispiel keine pH-Werte. Und man konnte auch keine Blutfettwerte messen.
Man wusste sicherlich auch um die Zusammenarbeit oder die Zusammenhänge zwischen verschiedenen Organen auch noch nicht so viel, kann ich mir vorstellen.
Es gibt Fehler, wo man denkt, gut, das konnten sie nicht besser wissen. Und es gibt Fehler, wo man denkt, also das ist aber irgendwie jetzt schon ein bisschen komisch, weil das es sehr, sehr lange gedauert hat, bis sie den Blutkreislauf entdeckt haben. Man hat vorher tatsächlich gedacht, das Blut wird gebildet und dann verbraucht. Das heißt, wenn du fließendes Blut siehst durch eine Verletzung beispielsweise, dann war der Gedanke, dieses Blut ist eine Einmalflüssigkeit. Also, dass sie zirkuliert, ist ein relativ neuer Gedanke gewesen. Und da wundert man sich natürlich, dass man glauben konnte, dass man so riesige Mengen so schnell produzieren und dann auch verbrauchen kann. Aber das hat man gedacht. Und in der hippokratischen Medizin ist eben dieses Ungleichgewicht dieser 4 Säfte das Merkwürdige. Ich weiß gar nicht genau, was schwarze Galle ist, wenn ich ehrlich bin. Also gelbe Galle oder grüne Galle, das kenne ich. Wo der Gedanke an schwarze Galle herkommt, weiß ich nicht. Vielleicht handelt es sich da auch um geronnenes Blut.
Es ist auf jeden Fall eine Flüssigkeit, die der Milz zugeordnet wird. Ich habe aber keine Ahnung, was sie tatsächlich da als Belegflüssigkeit herangezogen haben.
Die der Milz zugeordnet wird, damals wohlgemerkt, ne?
Ja, ja, klar.
Sie ist ein Organ, was eben mit der Blutmauserung, also Blutsauberkeit zu tun hat, aber ein sehr, sehr extrem durchblutetes Organ, aber es ist eben nur Blut da drin.
Genau, sie speichert Blut, sie ist wichtig fürs Immunsystem, aber vielleicht hat man ja, wenn man eben eine Leiche untersucht hat, in der Milz eine besonders schwarz gewordene Flüssigkeit entdeckt, weil das eben das Blut war, was dunkel geworden war nach dem Tod und hat gesagt, aha, guck mal, da ist die schwarze Galle oder so. Weiß ich jetzt nicht.
Das muss man eben immer mit einbeziehen. Und da muss man auch mit einbeziehen, dass die Mediziner zu großen Teilen dieser Zeiten ja keine Körper obduzieren durften. Dass man also Tiere obduziert hat. Und dass man das dann versucht hat, auf den Menschen zu übertragen. Was ja auch nicht immer funktioniert hat. Oder häufig dann eben total schief gegangen ist. Aber das war das Grundgerüst aller Medizin. Auf dieser Basis hat man gehandelt und man hat eben gehandelt sehr, sehr lange. Dieser Aderlass war im 19. Jahrhundert immer noch üblich. Und das ist ja jetzt keine graue Vorzeit, sondern das ist ja schon eine Zeit, wo man denkt, dass die Medizin schon durchaus sinnvoll gehandelt hat. Also der Aderlass war da immer noch ein großer Baustein der Heilung.
Jetzt ist es ja ein Ungleichgewicht der Säfte. Das könnte man ja theoretisch jetzt verschieden angehen. Also Aderlass würde ja bedeuten, es gibt zu viel Blut, nehme ich mal an. Ne?
Genau.
Jetzt könnte man sagen, hey, wir sorgen dafür, dass die Produktion der anderen Säfte angekurbelt wird. Wäre eine Variante. Oder wir geben dem Patienten ein, ich sage mal, Kraut oder einen Tee, der die Blutproduktion, von der die Mediziner ja damals wussten, dass immer Blut frisch produziert wird, ein bisschen stoppt. Das wäre ja auch eine Alternative gewesen. Aber nein, man hat sich gedacht, komm, wir machen die Ader auf und lassen sofort einfach mal was ab. Mit der Gefahr natürlich, dass wenn man zu viel ablässt, das Gleichgewicht wieder auch nicht stimmen könnte. Also selbst nach deren Logik. Wie kam es denn dahin?
Du denkst zu einfach. Also erstmal hat man das ja auf verschiedenen Wegen gemacht. Man konnte es ja durchaus dosieren. Man hat das gemacht, indem man eine Vene geöffnet hat. Die konnte man auch wieder schließen. Das machen wir ja beim Blutabnehmen auch. Hingegen wir sie natürlich nur mit einer Kanüle öffnen.
Ja, und sie schließt sich auch von selber. Drücken Sie hier bitte noch 2 Minuten drauf, heißt das dann immer.
Genau, und dann schließt sie sich von selber. Das mit dem Drücken hat aber wohl damals auch gereicht, denn man hat es ja nicht zugenäht. Man konnte auch Arterien öffnen, wobei ich mich wundere, dass man das getan hat, weil Arterien schließen sich erstmal nicht so einfach von alleine. Aber andere Möglichkeiten, sie zu schließen, gab es ja nicht. Man hat auch mit Blutegeln gearbeitet und so.
Wobei Blutegel ja nun nicht so nennenswert viel Blut entnehmen. Die können höchstens mal eine Krankheit übertragen, wenn man nicht aufpasst.
Korrekt. Jetzt ist es aber so, dass du natürlich auch viel zu einfach denkst, wenn du sagst, man macht einfach die Ader auf, sei es eine Vene oder auch nicht. Es gab auch präzise Beschreibungen, an welchen astrologischen Tagen man das machen konnte. Also welcher Planet muss in welchem Sternbild stehen oder so. Und darauf hat man begründet, wann man einen solchen Eingriff macht. Möglicherweise sogar auch noch bezogen auf das Sternbild des Patienten. Das weiß ich nicht.
Wow. Das ist ja was, wo ich glaube, da sind auch heute nicht alle vorgefeit. Aber das ist ein anderes Thema. Trotzdem, man hat die Ader aufgemacht und wie viel Blut hat man denn dann in der Regel, nehmen wir mal erstmal an, es war keine Arterie, ich glaube, dann ist die Katastrophe vorprogrammiert. Aber angenommen, man hat es an einer Vene gemacht, wie viel Blut hat man denn abgelassen?
Naja, also das schönste Beispiel, was ich gefunden habe, ist das von George Washington. Und zwar dem George Washington, dem auf der 1-Dollar-Note. Also bis auf Weiteres. Es kann sein, dass ein anderer Präsident kurzfristig folgt, aber jedenfalls George Washington, hochgeachtet, 67 Jahre alt, reitet, so die Legende und ich glaube auch die konkrete Beschreibung, reitet irgendwie aus. Er war übrigens ein Großgrundbesitzer und Sklavenhalter, was man sich vor Augen führen kann. Reitet an irgendeinem kalten, nassen, ekligen Tag aus, bekommt eine wie auch immer geartete Entzündung, Pneumonie, ich weiß es nicht, leidet unter Fieber und Husten und Heiserkeit. Und jetzt kommen die Ärzte darauf, dass sie das durch einen Aderlass heilen. Und das machen sie gleich mehrfach, weil es dem Patienten nicht besser geht. Bei solchen Leuten wie Washington natürlich wird alles ganz präzise dokumentiert. Und sie haben ihm in der Summe 2,37 Liter abgenommen. Das sind aber 40% des gesamten Blutes. Das kannst du tun, wenn du es über eine lange Zeit verteilst und dem Körper die Möglichkeit gibst, Blut neu zu bilden. Das solltest du aber nicht auf einen Schlag tun.
Das wollte ich gerade sagen. Das Interessante sind ja hier mehrere Dinge. Das Erste ist, die haben gesagt, Blut wird ja immer wieder neu gebildet. Das stimmt wiederum, ne? Also es wird ja schon Blut gebildet und es wird auch Blut abgebaut, nur nicht in den Mengen und vor allem nicht zum Verbrauch, so wie ein Sprit oder so, den man erwartet. Ja, es ist mehr wie so ein Öl im Motor, als wie ein Sprit, der verbrannt wird. Das ist das eine. Und das andere ist eben, dass sie offensichtlich entweder keine Ahnung hatten, wie viel Blut da insgesamt im Körper ist und sich völlig verschätzt haben, oder dass sie dachten, die Produktion geht ja ultraschnell, oder gedacht haben müssen, also das Ungleichgewicht von Blut zu all den anderen Säften ist so krass, wir müssen eigentlich alles Blut ablassen, weil ansonsten hat der Mann gar keine Chance zu überleben, oder?
Ja, nur du hast ja am Anfang die berechtigte Frage gestellt, auf welcher Grundlage macht man so etwas und dann muss man ja irgendwie Erfolge gehabt haben, um die Methode nicht gleich sofort wieder auf den Müll.
Ja, gleich nehmen wir an, dem einen hat man mal 100 Milliliter Blut abgelassen, dann hat er danach besonders gut geschlafen und was immer er hatte, hat sich über Nacht von selber gebessert und dann hat man gedacht, ich habe den Code geknackt.
So mag es sein. Und dann hat man aber ganz, ganz lange die Negativanzeichen ignoriert. Und bei George Washington war es schlicht und einfach so, der starb.
Entschuldigung bitte, nein, Moment, lass mich mal medizinisch denken, ja? Mediziner gibt es ja auch heute noch. Also, dir geht's ganz offensichtlich schlecht, also laut meinem Lehrbuch und meiner Erfahrung, und ich bin ja wer, sehe ich ja eindeutig, dass bei dir viel zu viel Blut im Körper ist. Die anderen Säfte aber alle normal. Ich sage also, wir müssen dringend bei dir Blut ablassen, Aderlass, keine Frage. Und du sagst zu mir, erstens zahlt das die Krankenkasse, und ich sage natürlich, und dann bist du schon mal beruhigt. Und dann sagst du, ist das wirklich nötig? Und ich sage, entschuldige bitte, also ich mache hier 500 Aderlässe im Jahr. Und du, okay, alles klar, mache ich so. Jetzt lasse ich dich zur Ader. Dann geht's dir schlecht. Aber ich weiß ja, ich habe das Richtige gemacht. Weil ich bin ja Arzt. Und ich irre mich nie. Also sage ich, oh Mann. Also ist ja krass. Das Ungleichgewicht ist ja noch viel schlimmer, weil an meinem Aderlass kann es ja nicht liegen, dass es ihm jetzt schlechter geht. Lass ich lieber mal noch ein bisschen was ab. War es so ungefähr?
Ja, das ist natürlich erstmal richtig. Also, wir wissen von Hippokrates, dass der Aderlass bei der und der Erkrankung hilft. Wenn wir das tun und es funktioniert nicht, vielleicht lag es am Sternzeichen. Vielleicht lag es an anderen Faktoren. Aber es lag nicht am Grundprinzip. Und Das Bedauerliche ist aber, dass sich das über Jahrhunderte und in dem Fall ja sogar über Jahrtausende getragen hat. Und dass man das, was eigentlich offensichtlich sein sollte, dass die Fälle, in denen es geholfen hat, zufällig, weil die Leute sowieso gesund waren, auf dem Pfade der Besserung schon waren, weil sonst andere Dinge passiert sind. Das gibt es ja. Also der Patient genießt spontan und es hat eben mit meiner Behandlung nichts zu tun, beziehungsweise ich habe es durch die Behandlung auch nicht verhindern können. Trotzdem, wenn ich konsequent zur Ader lasse, trägt er so massiv zur Schwächung des Patienten bei, dass er bei ganz vielen der Krankheiten, die eigentlich geheilt werden sollen, also bei entzündlichen Erkrankungen, zum Beispiel, dass er da wirklich genau das Gegenteil dessen ist, was man tun sollte. Man sollte den Körper nicht noch weiter schwächen, denn der braucht seine Kraft fürs Immunsystem, um gegen den Infekt meinetwegen anzukämpfen.
Du willst also sagen, wer einen Aderlass bekommen hat und es überlebt, eigentlich ist der gut beieinander. Der war praktisch fast gar nicht krank.
Naja, er hat zumindest den medizinischen Eingriff überlebt und die Krankheit. Und das ist ja schon ein doppeltes Problem. Und das ist dann, ja, beeindruckend.
Jetzt hast du ja gesagt, einer der tödlichsten Eingriffe überhaupt. Hast du da auch Zahlen, Schätzungen oder so? Oder ist das nur, weil du weißt, dass es eben wirklich real nichts bringt?
Die Zahlen habe ich ausdrücklich nicht, weil es sie nicht gibt. Was ich aber habe, ist die überraschenden Indikationen für einen Aderlass. Also man hat den Aderlass eingesetzt gegen Fieber, wie zum Beispiel bei Washington. Man hat ihn eingesetzt gegen Entzündung, gegen Kopfschmerz, gegen Depression, gegen Gicht, gegen Hautkrankheiten, sogar gegen die Pest. Das war häufig einfach Ausdruck der völligen Verzweiflung, weil man überhaupt nichts anderes hatte. Was willst du gegen die Pest tun, wenn du noch nie etwas von Erregern gehört hast? Also diese Pestärzte hatten ja zum Teil Masken, die bedampft wurden und man hat alle möglichen Dinge getan und es hat alles nichts geholfen und ganze Landstriche verstarben. Und insofern greifst du zu jedem Mittel, was da noch als Möglichkeit im Raume steht. Und trotzdem hast du durch den Aderlass den Tod dieser Betroffenen ja noch verschnellert. Und das muss in der Summe zu unfassbar vielen Toten einfach durch die Schwächung von schon kranken Leuten geführt haben.
So, lieber Magnus, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier sozusagen dich verblüffe oder ob dir das bestens bekannt ist. Jetzt habe ich einfach mal gegoogelt und jetzt sehe ich bei Dingen wie praxisdienst.com oder med-praxisbedarf.de wird Zubehör angeboten für den Aderlass. Und bei Praxisdienst zum Beispiel steht, der Aderlass ist ein seit der Antike bekanntes Heilverfahren, das auch heute noch bei bestimmten Krankheitsbildern sowie in der Naturheilkunde zur Anwendung kommt und so weiter und so fort. War dir das klar?
Also ehrlich gesagt, diese Aussage ist nicht zu 100,0% falsch. Das wird auch heute noch angewandt. Ja, tatsächlich wird es. Aber bei ganz speziellen Krankheiten. Es gibt zum Beispiel eine Krankheit, Polycythemia vera. Das ist eine, wo wirklich der Körper zu viele rote Blutkörperchen produziert. Mhm, okay. Das bekämpft man medikamentös und durch Aderlässe. Das macht man sehr kontrolliert. Man kontrolliert also den Hämatokritwert. Das ist der Wert im Blut, wenn du Blut abgenommen hast und du tust ein solches Röhrchen in eine Zentrifuge und lässt die sehr schnell drehen. Also du vervielfachst künstlich die Erdanziehung oder die Schwerkraft. Dann setzen sich die festen Bestandteile unten ab. Das tun sie, wenn du es lange stehen lässt, auch. Und dann kannst du sehen, wie viel von diesem Blut feste Bestandteile sind und wie viel Flüssigkeit. Die Festen sind dann unten, die Flüssigkeit ist oben. Und wenn dieser Anteil der festen Bestandteile zu groß ist, dann macht man tatsächlich noch einen Aderlass. Das ist eine Krankheit, die ist sehr, sehr selten, aber die gibt es, natürlich. Was es auch gibt, ist Blutspende. Und da ist man ganz vorsichtig und sagt eben präzise, was die maximale Spendemenge ist. Also 500 Milliliter in 2 Monaten und nicht mehr. Ich glaube 500 Milliliter pro Spende, wie auch immer. Das gibt es. Alles andere ist wirklich Humbug. Und wenn das jemand im Netz anbietet und mit Naturheilmedizin argumentiert.
Na, das war eine Beschreibung. Also das Zubehör kann man dort kaufen und die Beschreibung war, es wird heute noch in der Naturheilkunde angewendet, was ich mir vorstellen kann, weil ja alles Mögliche angewendet wird.
Ja, aber wenn jemand in der Naturheilkunde Aderlässe macht, dann würde ich mir das von Patienten, die bei ihm waren, erklären lassen und dann wäre ich schon sehr, sehr kurz davor, diese Person bei der Staatsanwaltschaft anzuzeigen. Ich habe da mittlerweile keine Toleranz mehr. Naturheilkunde ist kein Freibrief für alles. Über Naturheilkunde kann man sich streiten. Aber dass sie alles darf, weil sie glaubt, alles zu können, ist sicherlich, sicherlich falsch.
Dann lass mich dir sagen, und ich möchte an dieser Stelle ganz ausdrücklich sagen, dass ich eine große Sympathie grundsätzlich für Heilpraktiker habe. Auf der Seite vom Fachverband Deutscher Heilpraktiker bei einem Aderlass, es geht um eine Reinigung sowie die Förderung einer Entlastung des Blutes. Das halte ich nun für Humbug. Und es gibt, wenn man mal nach Heilpraktiker und Aderlass googelt, zum Beispiel auch bei uns in Berlin zahlreiche Leute, die das anbieten. Ich habe jetzt nicht nach Castrop-Rauxel gesucht, aber vielleicht kannst du dich ja mal mit den Kolleginnen und Kollegen im weitesten Sinne unterhalten.
Entschuldigung, du hast gesagt Reinigung des Blutes. Aber eine Reinigung des Blutes setzt ja voraus, dass ich mit dem Blut außerhalb des Körpers irgendetwas tue, um es dann wieder reinlaufen zu lassen.
Jetzt hör aber mal auf. Also jetzt auch noch mit Wissenschaft kommen oder so. Nein, da steht was von Entgiftung. Das ist halt magisch irgendwie.
Ja, aber das ist wirklich magisch irgendwie. Ich kann mich erinnern, dass ich mal eine Behandlung bekam, da hat mir ein Mediziner Blut abgenommen aus der Vene, also nur ein Röhrchen. Und anschließend intramuskulär in den Po gespritzt. Das war eine Behandlung gegen Akne. Das ist auch so ein bisschen ein Ausdruck davon, dass man eigentlich nicht mehr weiter wusste. Also ich hatte wirklich sehr starke Akne. Da kann ein Hauch von Hintergrund sein, denn wenn du plötzlich Blut im Muskelgewebe hast oder im interzellulären Gewebe, also Gewebe zwischen den Zellen, zwischen den Muskelzellen, dann löst das eine Entzündung aus. Und eine Entzündung kann wiederum indirekt dann ja auch einen Effekt haben auf Akne, theoretisch. Das ist aber auch etwas, was ich nie mehr machen lassen würde bei mir. Muss ich heute nicht mehr, würde ich aber auch nicht mehr, auch nicht bei Kindern oder so. Das ist alles sehr dubios. Und wenn es im Netz steht, dann heißt es noch lange, lange nicht, dass es stimmt.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.